Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Bei Anruf Fatwa. In der Türkei gibt es eine Hotline für Fragen in Sachen Religion. Und das Telefon klingelt da jetzt im Ramadan besonders oft. Kann Pflegepersonal durch Roboter ersetzt werden? Und wenn ja, welche ethischen Fragen wirft das auf? Und ein Leben für die heiligen Kühe. Das führt eine Deutsche in Indien. Das sind die Themen heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hallo, Fatwa. So heißt in der Türkei eine Hotline, da kann man telefonisch eben eine Fatwa bekommen, also ein religiöses Gutachten, eine islamische Rechtsberatung. Und jetzt im Fastenmonat Ramadan, da ist diese Hotline besonders gefragt. Noch vor ein paar Jahren, da haben sich Menschen dort auch Scherze erlaubt oder die Aussagen der Berater auch mal für politische Zwecke genutzt. Das traut sich heute allerdings kaum noch jemand, das berichtet Susanne Güsten.
Hallo Fatwa. Wer in der Türkei die Nummer 190 wählt, bekommt einen islamischen Theologen ans Ohr, der bei Anruf alle religiösen Fragen beantwortet. Hallo Fatwa heißt die Hotline ganz offiziell. Sie ist ein Service des staatlichen Religionsamtes der Türkei. Die Nachfrage ist groß. Zehntausende Menschen wählen täglich die 190, um Auskunft über allerlei Glaubensfragen zu erhalten. Besonders groß ist der Andrang jetzt im Ramadan, erzählt der Mufti von Istanbul, Hasan Kamil Yilmaz. Anlässlich des Fastenmonats ließ der Mufti eine Reporterin des türkischen Fernsehens mithören.
Hallo.
Aleyküm.
Aleyküm selam efendim. İstanbul Müftülüğü Fetva Hattı buyurunuz.
Hayırlı Ramazanlar hocam.
Hayırlı Ramazanlar efendim. Sağ olun, eksik olmayın.
Einen gesegneten Ramadan wünscht der Anrufer dem Mufti und erkundigt sich dann nach seinem Anliegen. Wenn er bei der rituellen Waschung versehentlich etwas Wasser verschlucke, während er sich den Mund ausspüle, ob er dann gegen das Fastengebot verstoßen und sein Fasten gebrochen habe. Nein, kann der Mufti ihn beruhigen. Wenn er das Wasser versehentlich geschluckt habe und nicht wissentlich, dann sei alles in Ordnung. Was zählt, ist allein die Absicht. Der Anrufer bedankt sich und verabschiedet sich erleichtert. Dank dieser Fatwa muss er nun nicht einen Tag länger fasten, um den Schluck Wasser zu kompensieren. So gehe das von früh bis spät, erzählt der Mufti.
Normal sabah 8.30'dan 17'ye kadar erkek ve hanım arkadaşlarımız burada fetva cevap veriyorlar.
Normalerweise tun hier täglich von 8.30 bis 17 Uhr je vier männliche und weibliche Kollegen ihren Dienst und beantworten Glaubensfragen. Ab 17 Uhr bleibt ein Spätdienst, normalerweise bis 23 Uhr. Und jetzt im Ramadan bis Mitternacht. Derzeit kommen viele Fragen zur Mildtätigkeit und zum Gebet. Aber bei den meisten Fragen geht es um mögliche Verfehlungen beim Fasten.
Nicht nur in Istanbul steht das Religionsamt von morgens bis abends für Fragen zur Verfügung, erklärt der Mufti von Antalya, Osman Artan.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın malum görevler içerisinde halkın dini ihtiyaçlarını karşılamak.
Zu den Aufgaben des Religionsamtes gehört es, für die religiösen Bedürfnisse der Bürger zu sorgen, sowohl für die Gottesdienste als auch für Antworten auf ihre religiösen Fragen im Alltag. Das Religionsamt hat einen hohen Glaubensrat, der besteht aus 16 islamischen Gelehrten unter Vorsitz des Amtspräsidenten. Darunter gibt es in jeder der 81 Provinzen einen Mufti und jedes Mufti-Amt hat so eine Hotline, um die Fragen der Bürger zu beantworten, so wie wir hier auch.
Ein ziemlich breites Spektrum an Fragen bekommen die Theologen am Telefon gestellt, erzählt ein Prediger, der bei der Hotline von Antalya beschäftigt ist.
Das geht von der oft gestellten Frage, wie man einen Leichnam für die Beerdigung verhüllt, bis hin zu der Frage, ob man Äpfel geschält oder ungeschält essen soll, also ziemlich unwichtiges Zeug. Eine der häufigsten Fragen derzeit betrifft Tätowierungen. Viele Menschen wollen wissen, ob sie noch rituell rein sind, wenn sie sich tätowieren lassen. Wir weisen dann darauf hin, dass nur der Teufel die Schöpfung Gottes verändern will. Eine Tätowierung oder eine Schönheitsoperation bedeutet, die Schöpfung Gottes zu verändern.
Allah'ın yarattığı vücudu değiştirmektir.
Nicht immer sind die Anrufer tatsächlich besorgte Bürger. Das mussten die Theologen früher manchmal feststellen, wenn sie am nächsten Tag die Zeitung aufschlugen. Vergeblich habe er die Boulevardpresse angefleht, die Hotline nicht für ihre Fake News zu missbrauchen, klagte der damalige Präsident des Amtes Mehmet Görmez vor 3,5 Jahren.
Gazeteci dostlarımız kendilerini vatandaş yerine koyarak sorular soruyorlar.
Diese Journalisten geben sich am Telefon als normale Bürger aus und stellen Fragen. Dann verzerren sie die Antworten und machen Skandalberichte daraus. Da waren zum Beispiel die Gezi-Proteste. Da rief ein getarnter Journalist an und sagte, ich faste gerade, nun habe ich Tränengas geschluckt. Ist mein Fasten damit gebrochen? Nein, sagte der diensthabende Theologe, ist es nicht. Am nächsten Tag erschienen 5 Zeitungen mit der Schlagzeile Religionsamt billigt Tränengaseinsatz.
Das Maß war voll, als eine Fatwa zum Kindesmissbrauch durch die Presse ging. Ob ein Vater sich versündige, wenn er seine Tochter lustvoll ansehe, lautete die Frage. Nein, war die Antwort, aber das Mädchen müsse älter als 9 Jahre alt sein, so alt wie die jüngste Ehefrau des Propheten bei der Heirat war. Das Religionsamt ließ die Hotlines daraufhin stilllegen. Anders gehe es wohl nicht mehr, sagte Amtspräsident Görmez, der das bedauerte.
Oysa günde 100.000 ile 100.000 arasında vatandaşımız.
Diese Hotlines wurden täglich von 60.000 bis 100.000 Bürgern genutzt. Sie haben Menschen vor dem Selbstmord gerettet. Sie haben Familien vor dem Auseinanderbrechen bewahrt. Wir müssen nun überlegen, wie wir solchen Missbrauch künftig verhindern. Eine Fatwa ist etwas sehr Persönliches. Idealerweise sollte sie von Angesicht zu Angesicht erteilt werden. Vielleicht müssen die Bürger künftig persönlich zum Muftiamt gehen. Wir erwägen auch, Antworten nur noch schriftlich zu erteilen und von Vorgesetzten unterschreiben zu lassen. Aber das macht das Verfahren natürlich schwerfällig.
Zu diesen Reformen kam es nicht mehr. Görmez wurde im folgenden Jahr von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan abberufen. Sein Nachfolger erklärte die Schließung der Hotline zum Fehler und ließ sie im vergangenen Jahr wieder eröffnen. Die türkische Presse ist heute nicht mehr zu Scherzen aufgelegt und erst recht nicht zu Kritikern der Regierung, zu der das Religionsamt gehört. Und so heißt es jetzt wieder landesweit: Hallo Fatwa, wie können wir helfen?
Buyurun, Alo Fatwa, Antalya İl Müftülüğü.
Hallo Fatwa, die Hotline ist aus dem deutschen Netz übrigens nicht zu erreichen. Aus der Türkei berichtete Susanne Güsten. Jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit am Tag. Trotzdem sagen wir oft, dafür habe ich keine Zeit. Zum Beispiel, hey Mama, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich, rede doch bitte mit dem Roboter, den ich dir extra dafür gekauft habe. Das klingt jetzt ein bisschen hart und seltsam und vielleicht auch ein wenig futuristisch. Solche Sätze könnten wir aber tatsächlich bald zu hören bekommen, denn genau solche Roboter, die werden gerade entwickelt. Pflegeroboter, die mit uns reden sollen, wenn es sonst keiner tut. Der Satz "keine Zeit" wird denen dann nicht einprogrammiert. Trotzdem wirft das Ganze offensichtlich auch ethische Fragen auf. Und Burkhard Schäfers, der hat einige davon gestellt.
Viva soll so groß sein wie ein Kleinkind. Sie soll eine eigene Mimik haben und Smalltalk beherrschen. Viva, das ist der Name eines sogenannten sozialen Roboters, der gerade entwickelt wird und in 3 bis 4 Jahren auf den Markt kommen könnte.
Wenn ich abends nach Hause komme, hört Viva, dass ich komme, fährt mir entgegen und sagt, ah, schön, Claude, dass du wieder da bist, schaut mich an und sagt, war heute anstrengender Tag, du wirkst gestresst. Dann sage ich, ja, stimmt, hast recht.
Claude Toussaint hat das Münchner Start-up Naval Robotics gegründet, um den Roboter gemeinsam mit Universitäten und Unternehmen zu entwickeln. Gefördert durch das Bundesforschungsministerium mit knapp 2,3 Millionen Euro. Viva ist ausgestattet mit Kameras, Sensoren und Hochleistungsprozessoren für die künstliche Intelligenz. Anders als die meisten bisherigen Roboter soll dieser nicht direkt eine Funktion erfüllen, sondern er soll ein soziales Gegenüber für uns Menschen sein. Situationen und Emotionen erkennen, sich lebendig verhalten, mit uns reden und damit unser Wohlbefinden steigern. Vielleicht wie eine Art Haustier, sagt Entwickler Toussaint.
Das Design soll eben sehr sympathisch, vertrauenswürdig wirken. Wir müssen ein Design machen, was irgendwie an den Menschen angelehnt ist. Aber andererseits darf das Design nicht zu menschlich wirken. Wenn man zu menschlich einen Roboter macht, dann bekommen die Leute Angst, weil sie es nicht mehr einschätzen können. Was ist das Gegenüber? Das heißt, es muss jederzeit deutlich sein, dass das ein Roboter ist, kein Mensch. Aber andererseits darf es nicht so technisch wie ein Roboter wirken.
Viva könnte aussehen und sprechen wie eine computeranimierte Comicfigur. Allerdings mit einem ernsthaften Ziel. In einem alternden Land könnte der Roboter einsamen Menschen in Alten- und Pflegeheimen Gesellschaft leisten.
Der Schlüssel zwischen Pfleger und Heimbewohner ist eben so schlecht, dass viele Heimbewohner zu wenig Ansprache haben. Und das kann Viva machen, Leute ansprechen und damit sie auch kognitiv aktivieren. Und 3, 4 Roboter mehr sind sehr gut leistbar, 3, 4 Pfleger mehr ist sehr schwierig.
Eine Idee, die manche großartig finden und andere verstörend, gibt der Ingenieur zu.
Mir war natürlich schon sehr früh klar, dass da ethische Fragen aufkommen, weil ich mich sehr früh mit im Bekannten, Freundeskreis darüber unterhalten habe über das Thema und ein Teil der Leute schrecken sehr schnell zurück und sagen, oh, das kann doch gar nicht sein, das darf nicht sein. Und von da habe ich mich sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt und für mich selbst auch mal versucht, Antworten zu finden, weil ich natürlich auch meinen eigenen persönlichen ethischen Anspruch habe.
An Viva arbeiten Ingenieure, Designer, Psychologen, aber auch Ethikfachleute. Arne Manzeschke, Professor für Anthropologie und Ethik für Gesundheitsberufe an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, begleitet das Projekt. Seine Leitfrage?
Wie gestaltet man die Technik so, dass sie tatsächlich dem Menschen dient? Wir bieten den Technikern nicht irgendwie eine ethische Checkliste an, sondern wir gehen mit denen gemeinsam in eine Reflexion. Welche Vorstellung vom Menschen, von Einsamkeit, von sozialem Miteinander haben wir? Und was bedeutet das eben für die konkrete soziale Interaktion, die dann zwischen Mensch und Technik entsteht, und überlegen, das, was wir wollen, was wir ethisch für gut befinden, wie kann das in diese Konstruktion mit eingehen?
Technische Erfindungen haben auch heute schon Folgen für unsere Gesellschaft, etwa das Problem, wo der Atommüll entgelagert werden soll. Neu an der gegenwärtigen Forschung ist, die technischen Systeme laufen nicht irgendwo, fernab vom Menschen, sondern wir kommen mit ihnen unmittelbar in Berührung, Beispiel soziale Roboter. Damit gehen tiefgreifende Fragen einher. Wie frei und unabhängig sind wir in Zukunft? Wenn Geräte mittels künstlicher Intelligenz selbstständig agieren, wer entscheidet dann, der Mensch oder die Maschine? Wer übernimmt Verantwortung, wenn ein Roboter einen Fehler macht und jemanden verletzt? Was ist, wenn die Technik plötzlich aussetzt oder einem Sabotageakt zum Opfer fällt?
Wo bleiben wir als Menschen, als moralisches und verantwortliches Subjekt, wenn wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie Entscheidungen zustande gekommen sind, die wir aber dann verantworten sollen? Wir werden uns fragen müssen, wie wollen wir mit dieser Abhängigkeit umgehen und wie schaffen wir es, bei der ganzen Delegation von Entscheidungen und Nachdenkensprozessen nicht blöd zu werden und intellektuell auch nachzulassen und dann sowieso abhängig zu werden von Maschinen.
Ethikprofessor Manzeschke sagt, Technik sei nicht einfach neutral. Bereits während der Forschung fielen Entscheidungen, wie wir uns künftig fortbewegen, wie wir kommunizieren und leben werden. Deshalb entwickelt sein Team, gefördert durchs Forschungsministerium, zurzeit einen ethischen Orientierungsrahmen für Ingenieure. Dabei sieht sich der evangelische Theologe nicht als Bremser des technischen Fortschritts, sondern als Mitgestalter. In Einzelfällen gäbe es trotzdem Grenzen, die nicht überschritten werden dürften, etwa bei sensiblen Gesundheitsdaten.
Wir hatten ein Projekt mal, wo wir ansatzweise gesagt haben, also überlegt euch mal gut, was ihr da macht, wenn ihr ein quasi Demenzdiagnostiksystem ins Internet stellt mit künstlicher Intelligenz. Die Leute probieren das, weil das so schön niedrigschwellig ist, weil man nicht mit Leuten reden muss, weil man nicht direkt zum Arzt gehen muss und sozusagen auch die Scham nicht hat, entdeckt zu werden. Aber was bedeutet das, wenn man in dem Fall dann eine quasi Diagnose, ist ja keine echte Diagnose, bekommt und dann damit alleine ist? Was könnten die sozialen Folgen davon sein?
Tatsächlich überdachten die Entwickler ihre Idee noch einmal. Claude Toussaint, der am Roboter Viva forscht, sagt, vor allem eines sei ihm durch die Zusammenarbeit mit den Ethikfachleuten bewusst geworden. Dass er als Ingenieur, der künstliche Intelligenz programmiert, Normen setzt, was er für richtig hält und was für falsch. Denn der Roboter soll ein Verständnis für Werte und Bedürfnisse haben, auf Freude, Wut, Angst oder Zufriedenheit seines Gegenübers reagieren. Damit Menschen die Technik überhaupt akzeptierten, müssten sie ihr vertrauen.
Bei Vertrauen ist ganz wichtig, dass ich jederzeit den Eindruck habe, ich weiß, was das System jetzt als nächstes tut. Das ist bei einem Fahrkartenautomaten auch wichtig. Was kann ich als nächstes tun? Was passiert? Und es wird bei einem Roboter, der autonom agiert, noch wichtiger sein, dass ich nicht überrascht bin von dem, was als nächstes passiert.
Bereits in wenigen Jahren könnte der Roboter, Kostenpunkt wohl rund 3000 Euro, in Altenheimen zum Einsatz kommen. Gesundheitsethiker Arne Manzeschke sieht darin ein Für und Wider. Einerseits werden in Deutschland Prognosen zufolge bald hunderttausende Pflegekräfte fehlen. Tätigkeiten wie Essen austeilen, Menschen waschen oder umbetten könnten dann durchaus Roboter übernehmen. Andererseits gehe so die Idee der ganzheitlichen Pflege verloren.
Was passiert da eigentlich als Gesellschaft, dass wir sagen, also uns fällt momentan nichts Besseres ein, als den einsamen Menschen Roboter vorzusetzen, weil wir haben ja alle keine Zeit dafür. Da scheint für mich eine ethisch interessante Frage auf, was passiert hier eigentlich, dass wir unsere Prioritäten offenbar ganz anders setzen und sagen, ja, diese alten Menschen, das ist nicht so wichtig, da haben wir Wichtigeres zu tun.
Auch Ingenieur Claude Toussaint zögert erst auf die Frage, ob er selbst einmal so einen sozialen Roboter um sich haben möchte.
Ich bin gar nicht der Typ, der solche Gadgets normalerweise hat. Und wenn wir das aber richtig gut hinbekommen, dann könnte ich mir das schon vorstellen, ja.
Roboter, die sollen uns in Zukunft nicht nur pflegen, sondern sich auch mit uns unterhalten. Und sie stellen uns offenbar auch ethische Fragen. Ein Beitrag von Burkhard Schäfers. In Indien sind Kühe heilig. Das ist eine Art Klischee, das ist aber auch eine Realität. Und ganz besonders für Friederike Brüning. Die Deutsche lebt seit Jahrzehnten in Indien und dort betreibt sie ein Asyl für Kühe, für tausende Kühe. Bei der gerade laufenden Parlamentswahl, da würde sie für die Hindu-Nationalisten stimmen, wenn sie denn dürfte. Warum? Weil die sich ebenfalls um die Kühe sorgen, sagt Friederike Brüning. Der Kollegin Anna-Marie Goretzky hat sie ihre Geschichte erzählt.
Der Anblick der Sadhus hat mich so beeindruckt. Das sind die Leute, die sich da dem spirituellen Leben geweiht haben. Und ich fand sie ungemein attraktiv, diese Sadhus mit ihren meist orangenen Gewändern. Diesen Dreadlocks nennt man das.
Vor dem Studium wollte sie die Welt sehen und blieb bis heute in Indien. Friederike Brüning sitzt, gerader Rücken, klarer Blick, in einem Sessel ihrer Berliner Wohnung. Heute trägt die 61-Jährige selber hüftlange Dreadlocks, so wie die heiligen Männer, die sie damals als junge Frau so anziehend fand. Nach Berlin kommt sie nur einmal im Jahr. Indien ist ihr zur Heimat geworden, seitdem sie dort vor fast 40 Jahren Schülerin eines Gurus wurde.
Ich bin einer Tradition beigetreten und da habe ich mir jemanden ausgesucht, von dem ich überzeugt war, dass der sich auf einer sehr hohen spirituellen Ebene befindet. Und habe mich diesem Menschen genähert und ihn gebeten, mir die Einweihung zu geben.
In der indischen Stadt Brindavan weihte sie ihr religiöser Lehrer mit zwei Mantren. Gewidmet Krishna, einer menschlichen Erscheinungsform des Hochgottes Vishnu. Ihre Konversion zum Hinduismus. Friederike Brüning dreht sich auf ihrem Sessel um und deutet mit dem Arm auf ein gerahmtes Foto hinter sich. zu sehen, ein streng schauender, magerer Mann mit Blumengirlande um den Hals.
Dieses ist ebenfalls ein spiritueller Lehrer. Er ist derjenige, der mir später eine weitere Einweihung gegeben hat, 15 Jahre später, die man dann als Sannyas bezeichnet, als jemand, der der Welt entsagt, also der auf dieser Welt keine materiellen Wünsche mehr hat, sein Leben dem Erreichen eines spirituellen Zieles widmete.
In einem speziellen Feuerzeremoniell weihte Swami Chidananda Friederike Brüning zur Sadhvi, zu einer weiblichen hinduistischen Asketin.
Und da wird dann symbolisch dieser Körper, in dem ich mich jetzt befinde, bestattet. Das heißt, dieser Körper ist eigentlich schon bestattet. Er kann keine Desires mehr haben, keine Wünsche. Das, was äußerlich in unseren Augen verbleibt, ist da, um der Welt zu dienen, sie auf dem eingeschlagenen Pfad weiter vorwärts zu bewegen.
Friederike Brüning oder Sudevi Dasi, wie sie sich fortan nennt, dient vor allem den Kühen, die im Hinduismus als heilig gelten. Seit 2004 führt sie südlich von Neu-Delhi mit zahlreichen Mitarbeitern ein Heim für Kühe. 1800 kranke und verletzte Kühe leben dort. Ununterbrochen schallt aus Lautsprechern ein Mantra, damit todkranke Kühe mit dem Namen Gottes im Ohr sterben.
Das, was ich tue, um ihr Leid zu lindern. Ich lebe meine Religion durch dieses praktische Arbeiten. Im Übrigen kann man das auch in der Bhagavad Gita wiederfinden als Karma-Yoga. Man arbeitet ohne Selbstinteresse, weil man es als Pflicht empfindet oder zum Service anderer Lebewesen.
Leid lindern als religiöses Ziel. Wie passt das mit Ihrer Unterstützung der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP zusammen? Während deren Regierungszeit kam es zu einem Anstieg von Gewalt im Namen des Kuhschutzes. Lynchmobs gegen Menschen, die beispielsweise mit Rindfleisch handeln oder im Verdacht stehen, es zu tun. Brüning erklärt die hindu-nationalistische Gewalt so.
Das muss ja nicht sein. Ne? Das passiert, wenn die Leute zu fanatisch werden oder zu enthusiastisch in ihrem Idealismus. Junge Männer, die nicht in den Krieg ziehen können, die müssen irgendwas haben, wofür sie kämpfen können. Das finden sie in allen religiösen oder politischen Richtungen.
Brüning rechtfertigt ihre Unterstützung der BJP damit, dass sie als Regierungspartei zahlreiche Schlachthöfe schließen ließ.
Ich unterstütze das völlig. Das ist eine ausgezeichnete Sache. Wenn ich wählen könnte, würde ich sie wählen.
Gerade erst hat Indiens Premierminister Modi sie persönlich mit dem Padma Shri-Preis ausgezeichnet für ihr Engagement als Kuhschützerin. Der indische Verdienstorden bringt ihrem Kuhasyl mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht kann schon bald mehr Land gekauft werden. Dann könnte Brüning noch mehr Tiere in ihrem Heim versorgen. Sie hofft, dass dann immer noch Zeit für ihren asketischen Rückzug bleibt. Einmal im Jahr verbringt sie 4 Wochen in einer Höhle im Himalaya.
Da ist nichts, ich nehme ein paar Nüsse mit. Ja, und da bin ich dann ganz alleine. Und das ist sehr erfreulich für mich, sehr erholsam. Und es ist wunderschön. Ja, die Schneegipfel um sich herum.
Zeit nur für Meditation und Mantren, bis die Kühe wieder rufen.
Wenn ich eine Woche weg bin, fange ich an, von den Kälbern und Kühen zu träumen. Also ich muss weitermachen, solange ich noch kriechen kann.
Die indisch-deutsche Tierschützerin Friederike Brüning, porträtiert von Anna-Marie Goretzky. Und damit enden die heutigen Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Beiträge zum Nachhören und zum Nachlesen, die gibt's wie immer auf deutschlandfunk.de. Hier folgen die Nachrichten und dann die Sprechstunde mit dem Kollegen Carsten Schröder und dem Schwerpunkt Erste Hilfe im Alter. Die Redaktion von Tag für Tag hatte Andreas Mein und als Moderator verabschiedet sich Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.